beschäftigen, von denen wir sogar existenziell fundamental bedroht sind, die uns betreffen, mehr oder weniger, wahrscheinlich aber zunehmend. Und ich habe mich längere Zeit gefragt, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Das ist ja sozusagen unser Thema heute. Gibt es dort so etwas wie ein ökologisches Ethos? Ja, also sagt die Bibel überhaupt etwas zu dem Thema? Ich möchte zu Anfang ein Zitat aus der Zeitschrift Dran vorlesen. Das ist eine christliche Zeitschrift, wo ich nehme an, eine junge Frau fast schon verzweifelt anmutenden Leserbrief geschrieben hat, wo sich auf einen Artikel bezieht. Dort schreibt sie, seit ungefähr einem halben Jahr frage ich mich, ob Gott möchte, dass wir seine Schöpfung bewahren und uns für gentechnikfreies Essen, regenerative Energien, Artenschutz, Naturschutz und so weiter einsetzen. Das heißt, ich frage mich, ob Gott überhaupt das auch wichtig findet oder eher sagt, liebt euren Nächsten, lieber erstmal bekehrt erstmal, die Natur habe ich geschaffen, damit ihr sie nutzen könnt. Ich mache doch sowieso alles neu. Und ich habe mir gedacht, falls Gott so wäre, müsste ich entweder meine Augen vor allem verschließen, was die Menschen der Natur und damit auch sich selbst antun, nur weil es Gott auch nicht so wichtig ist. Ich habe Angst, dass Gott so denkt. Christen sind keine besseren Menschen, aber wir können Vorbilder sein. Hat Gott Lebewesen geschaffen, damit wir sie, wie es nur geht, benutzen und ausbeuten können? Passt das zu Christen? Für Opfer von Dürren, Überschwemmungen, Flutwellen, Stürmen spenden wir natürlich gern. Aber wer hat das denn alles verursacht? Wo soll es beginnen, sich für nachhaltiges Wirtschaften und Leben einzusetzen, wenn nicht bei denen, die daran glauben, dass ihr Schöpfer alles wunderbar gemacht und die Welt in ihre verantwortungsvollen Hände gelegt hat? Gut, Oliver hatte ja auch zu Beginn so einige Sätze aus diesem Buch aus der Hütte vorgelesen. Im Prinzip passt das eigentlich schon alles zusammen, was ich gesagt habe. Also wir könnten auch den Abend beenden. Trotzdem hoffe ich, dass ihr noch ein paar Informationen zusätzlich bekommt. Und ist nicht auch so dieser Satz aus 1. Mose 1, Vers 28, so zu Beginn der Schöpfung, wo gesagt wird, und macht sie euch untertan, die Erde, ist das nicht auch ein Vers, der durchaus missverstanden werden kann? Und es hat auch Theologen gegeben, die haben gesagt, am liebsten würden wir diesen Vers aus der Bibel streichen. Hat auch Christen gegeben, die sagen, eigentlich Umweltschutz, das interessiert uns doch gar nicht als Thema, es geht um die Seele des Menschen vielleicht. Irgendwann wird die Welt sowieso, wie wir sie jetzt vorfinden, zu Ende sein. Gott schafft eine neue Erde, von der brauchen wir uns um Umweltschutz gar nicht kümmern. Wir sehen auch anderes, dass zum Beispiel Christen sagen, ich denke so an die Großkirchen und auch an die Ökumene, dort ist sehr viel von Bewahrung der Schöpfung die Rede. Und trotzdem, wenn man genauer hinguckt, hat man den Eindruck, viele Bibelstellen werden da gar nicht als Begründung aufgeführt. Also die biblische Basis, die dort zumindest genannt wird, ist oft dünn. Man sieht auf der anderen Seite aber auch, dass zum Beispiel manchmal ins Feld geführt wird, ist der Buddhismus nicht eine umweltverträgliche Religion? Oder können wir nicht auch von den Indianern lernen und so weiter? Ganz sicher, aber gibt uns die Bibel nicht doch auch eine ganze Menge, gerade weil wir ja auch aus einem christlich-biblischen Wertehintergrund kommen, da nicht vielleicht doch noch mehr Gedanken und Einsichten, die uns vielleicht sogar neu sind. Und da möchte ich eigentlich heute darauf eingehen, was ich nicht, und wir sehen ja auch, das haben wir so im Video vielleicht natürlich besonders eindrücklich gesehen, wir sehen ja, dass heutzutage regelrecht, das ist ja nicht übertrieben da, regelrecht ein Krieg gegen die Natur stattfindet, das kann man nicht anders sagen, damit auch gegen die Menschheit, wie es in der Menschheitsgeschichte bisher vielleicht einmalig ist und noch nicht so da gewesen ist. Und zunehmend entdecken eben auch Christen Umweltverhalten und sagen, die Umwelt ist eigentlich auch wichtig und gehört rein in unser Denken, in unser christliches Denken. Ich möchte heute, nicht, dass es missverstanden ist, nicht darüber reden, wie wir jetzt Umweltschutz, Dinge vielleicht im praktischen Leben umsetzen können oder einiges sozusagen erzählen zu dem, wie weit heute vielleicht Umweltzerstörung schon fortgeschritten ist. Oder wie wir das ändern können, da bin ich auch sicher kein Experte für. Sondern ich möchte eher so eine Art, ich sage mal in Anführungsstrichen, Bibelarbeit machen. Was sagt die Bibel darüber aus oder was können wir vielleicht von der Bibel lernen? Deshalb fangen wir ganz zu Beginn an, nämlich schon ganz am Anfang eigentlich, dass Gott sagt, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist, aus der Hoffnung für alle, übernommen. Das heißt, ganz am Anfang schuf oder hat Gott den Menschen geschaffen, und hat auch damit ihn in die Schöpfung reingesetzt und hat auch gewollt, dass der Mensch die Schöpfung verwaltet. Wir hatten den Vers schon gesehen, macht sie euch untertan, ist also nicht als Ausbeutung misszuverstehen, sondern eher als Verwaltung. Es ist auch ein schwieriger Begriff, also rein von der Wortbedeutung her. Viele haben sich darüber Gedanken gemacht. Es scheint eher ein Begriff zu sein, der viele Facetten umfasst, aber der vor allen Dingen auch so etwas bedeuten kann, wie zum Beispiel Königsherrschaft. Das heißt, jemand wird ein Mandat im Sinne einer Königsherrschaft übertragen, in diesem Fall über die Schöpfung, er muss sich aber dem auch würdig erweisen. Und wir haben sonst eigentlich, auch in den weiteren Versen, die wir jetzt noch sehen werden, die Begriffe, dass wir die Schöpfung wie so einen Garten gestalten und bebauen sollen. bebauen also. Und der Herr, Gott der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Jetzt die beiden wichtigen Begriffe, ihn zu bebauen und zu bewahren. Das sind eher so die beiden Pole, in denen sich das abspielt. Wir gehen jetzt im Vers weiter, da wird es eigentlich noch interessanter. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist. Und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist, es soll euch zur Nahrung dienen. Das heißt, am Anfang der Schöpfung war es sozusagen gedacht, dass der Mensch sich eben von Kräutern ernährt und so weiter. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Was mir bisher nicht so bewusst war oder ich auch gar nicht wusste, war, dass diese beiden Verse grammatikalisch zusammenhängen. Das heißt, das, was Gott dem Menschen sagt in Vers 29, bezieht sich auch auf Vers 30. Das heißt, der Mensch hat auch die Verantwortung für die Tiere in Vers 30, also sie zu versorgen. Das hängt also zusammen. Das heißt, Gott erwartet, dass der Mensch nicht nur sich selber ernährt, sondern auch die Tiere versorgt und die Natur damit schützt. Das heißt natürlich nicht jedes einzelne Tier, sondern eben im Gesamten. Er ist also nicht für jedes einzelne Tier in dem Sinne verantwortlich oder soll den Rehen, was weiß ich, ihr Futter dahin schmeißen, automatisch, sondern er ist für die Tiere insgesamt verantwortlich. Soll ihnen den Lebensraum belassen, ihnen den zustehen. Das große Problem, was wir finden, deshalb fange ich so früh an, in der Bibel ist eigentlich, das wird schon im ersten Kapitel in der Bibel deutlich, dass der Mensch sich durch den sogenannten Sündenfall von Gott löst und dass es damit eigentlich zum Bruch dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch kommt, die ganz ursprünglich so angelegt war, dass alles gut war. Und dieser Bruch bezieht alle Aspekte des Seins ein. Wir werden das noch sehen, nämlich die Beziehung zu Gott natürlich, grundlegend, zum anderen aber auch zu anderen Menschen, auch zu sich selber, aber eben auch zur Schöpfung. Das heißt, die Bibel zeigt deutlich, meines Erachtens auch, dass nicht der Befehl, am Anfang die Erde sich untertan zu machen, ist das Problem, sondern der autonome Mensch, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man es lateinisch sieht, lateinisch Auto ist selbst und lateinische Nomos ist Gesetz. Also der von Gott losgelöste Mensch, der sich selbst und sein Gesetz in die eigene Hand nimmt, er hat letztlich die ökologische Katastrophe hervorgerufen. Das ist das Problem. Das ist die Aussage der Bibel zumindest. Und das heißt, es geht letztlich dann wieder darum, den Menschen wieder in diese ursprüngliche Verantwortung vor Gott zurückzurufen und ihm den Weg zu Gott eigentlich letzten Endes durch Jesus zu zeigen, mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. Eigentlich ist das ein Stück weit auch das, was die Bibel unter Reich Gottes versteht. Das heißt, wir leben letzten Endes im wahrsten Sinne des Wortes jenseits von Eden. Und Gott lässt uns, und das ist eigentlich die Botschaft an der ganzen Bibel, nicht einfach laufen, sondern versucht immer wieder den Menschen zu erreichen, in diese Verantwortung zurückzurufen. Wir finden es eigentlich schon ein paar Verse weiter nach dem Sündenfall. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? 1. Mose 3, Vers 9, das ist kurz nach dem Sündenfall. Das heißt, Gott ruft den Menschen und ruft ihn seine Verantwortung eigentlich weiter. Also er entlässt ihn nicht einfach daraus, sondern erwartet, dass der Mensch weiterhin verantwortliches Handeln übernimmt, auch gegenüber der Schöpfung, überlässt ihn auch letztlich nicht seinem Schicksal. Also Gott lässt den Menschen, in der ganz am Anfang der Bibel praktisch, wenn man die ganze Bibel durchliest, überlässt Gott den Menschen nicht seinem Schicksal einfach, sondern will ihn immer wieder zu sich, zu einer Beziehung zurückrufen. Letztlich kumuliert das Ganze in Jesus Christus, in seinem Kreuzestod, dass dort die Beziehung zu Gott wieder möglich geworden ist. Und er erwartet aber auch von uns, dass wir in diesem Sinne dann Verwalter oder Haushalter sind. Dieter Schrader, der auch hier in der Gemeinde Mitglied ist, hat darüber mal eine Predigt gehalten. Und er hat gesagt, Verwalterschaft und Haushalterschaft werden zwei Verhaltensweisen ausdrücklich von der Bibel her verurteilt. Nämlich raffgierige Ausbeutung des Anvertrauten und faule Passivität gegenüber dem erteilten Auftrag. Das sind die beiden Pole, in denen sich unsere Haushalterschaft oder Verwalterschaft für uns selber natürlich, für andere Menschen, aber auch für die Schöpfung, nicht abspielen soll. Also raffgierige Ausbeutung ist der eine Pol vom Negativen her und faule Passivität wäre der andere Pol. Kurz zusammengefasst, wenn wir so diese Verse sehen, können wir sagen, dass Gott dem Menschen die Schöpfung anvertraut hat. Am Anfang war dabei alles gut, aber durch den Sündenfall, durch die Abwendung des Menschen von Gott, sehen wir, wie der Mensch abgewendet von Gott zu unglaublich zerstörerischem Verhalten, sich selbst, anderen gegenüber, aber auch gegenüber der Umwelt in der Lage ist. Trotzdem lässt Gott den Menschen nicht einfach laufen, sondern stellt ihn weiter in die Verantwortung. Ja, ruft ihn, wie wir an dem Vers sehen, regelrecht dazu auf. Wir gehen jetzt weiter in der Bibel. Wer von euch kennt die Geschichte von Noah oder die Arche Noah? Oder hat die schon mal gehört? Wahrscheinlich der ein oder andere. Alle, ja. Aus ökologischer Sicht, beziehungsweise zur Frage des Naturverständnisses, fallen zwei Dinge auf. Ich weiß nicht, ob euch das in der Sonntagsschule auch beigebracht wurde. Die erstaunlich sind und eigentlich auch für die damalige Zeit kann man eigentlich sagen, absolut erstaunlich sind. Erstens, auch die Tiere sollten ausdrücklich gerettet werden. Das heißt, den Tieren, der Natur, wird ein Eigenrecht aufs Überleben gegeben. Dieses Denken gab es sonst in der Zeit absolut nicht. Das war völlig unbekannt. Es gibt andere Katastrophen oder es gibt andere Berichte, die ähnliche Katastrophenszenarien beschreiben, Gilgamesch-Epos und so weiter. Aber nirgendwo wird den Tieren oder der Natur ein Eigenrecht, wie wir das bei Noah oder in der Arche Noah finden, zugestanden. Das ist einmalig. Und auch das Aufrichten seines Bundes nach der Sintflut erfolgt mit dem Menschen und auch explizit mit den Tieren. 1. Mose 9, 8 bis 10, und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm, und ich, siehe, ich richte meinen Bund mit euch auf, mit euren Nachkommen nach euch und mit jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren der Erde bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, von allen Tieren der Erde. Das heißt also, die Tiere sind hier quasi eine Art Vertragspartner, bestätigt durch den Regenbogen, der nach der Sintflut aufgetreten ist. Das heißt, das zeigt, wie wertvoll für Gott Natur und Tiere sind. Das war zur damaligen Zeit sonst nirgendwo vorhanden. Kleine Nebenbemerkung, was zur damaligen Zeit völlig unbekannt war, war, wie Tiere sich vermehren. Noah zeigt, dass zum Überleben einer Tierart eben zwei Exemplare notwendig sind, männlich und weiblich. Die Europäer brauchten bis zu dieser Erkenntnis etwa bis 1680. Das ist nur eine Nebenbemerkung. Wir gehen weiter, was heißt das, kann ich gleich zeigen. Der zweite Punkt, nach der Sintflut wird der ursprüngliche Auftrag, sich zu vermehren und auf Verantwortung für die Tiere, die Natur zu übernehmen, wiederholt. Es wird allerdings deutlich, oder sehr deutlich, dass diese ursprüngliche Harmonie so nicht mehr vorhanden ist. 1. Mose 9, Vers 2, also praktisch in der Geschichte nach der Sintflut, steht zum Beispiel, dass Furcht und Schrecken auf den Tieren liegt, vor den Menschen. Paulus bestätigt das später im Römerbrief, indem er sagt, die Schöpfung seufzt regelrecht. Das heißt, die Schöpfung seufzt so, dass sie eigentlich erwartet, dass es irgendwann etwas ganz Neues gibt, von Gott herkommt. Nach der Sintflut wird auch das Essen von Fleisch erlaubt. Wir hatten ja in diesem ersten, Vers gesehen, dass am Anfang der Mensch Kräuter gegessen hat, also vegetarisch war. Es wird ausdrücklich Fleischverzehr erlaubt, aber das ist auch wichtig. Es gibt so etwas wie das erste Tierschutzgesetz zur damaligen Zeit, nämlich es darf nur Fleisch gegessen werden, beziehungsweise Fleisch, nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut, sollt ihr nicht essen. Das ist ein Vers, der ist lange, da hat es viele verschiedene Auslegungen zugegeben. Manche haben gedacht, aufgrund dessen darf man zum Beispiel keine Blutwurst essen. Die meisten Ausleger, insbesondere auch jüdische, gehen in eine andere Richtung. Die sagen, dass man überhaupt nicht lebendige Tiere essen soll. Für uns ist das vielleicht eine Selbstverständlichkeit. Wir kennen das in der Kultur praktisch nicht mehr, glücklicherweise. Aber zum Beispiel in China, da werden Tiere wie zum Beispiel Schlangen oder auch Katzen lebendig gegessen. Das ist also da eine grausame Praxis. Und die Bibel verbietet hier solch eine quälerische, grausame Verhaltensweise gegenüber Tieren. Das ist also praktisch so eine Art erstes Naturschutzgesetz oder Tierschutzgesetz, so wie viele erstes Tierschutzgesetz, was es sonst aber in den damaligen Kulturen eben nicht gab. Zusammenfassend kann man sagen, wenn man so den ersten Teil betrachtet, und auch im weiteren Verlauf der Bibel wird es noch deutlich, der ursprüngliche Verwalter- oder Haushalterauftrag wird bestätigt. Also auch nach Sündenfall und Sintflut. Das war nicht nur vor dem Sündenfall so gesehen worden und wird sogar explizit auch nach der Sintflut, nach der großen Katastrophe sozusagen, nach dem Sündenfall erneut genannt. Zweitens, der Natur bzw. der Tierwelt wird praktisch einmalig ein Eigenrecht für die damalige Zeit. Für uns sind manche Dinge selbstverständlich, aber wir sprechen ja hier von Schriften, die ein paar tausend Jahre alt sind. Ein Eigenrecht auf Leben, also ein sehr hoher Wert beigemessen. Es gibt hier bereits so etwas wie ein, das ist der dritte Punkt, so etwas wie ein erstes konkretes Tierschutzgesetz. Trotz der Erlaubnis, also die Natur zu nutzen und sich zu ernähren, ist es kein Freibrief für Ausbeutung. Trotz dieser relativ klaren Geschichte schon, ist die christliche Theologie über weite Strecken hat dieses Anliegen vergessen oder nicht ausgegraben, wenn man so will, oder wenig beachtet. Oft auch sogar die Natur oder die Welt einseitig negativ, vielleicht auch als Ort der Verführung dargestellt oder den christlichen Glauben reduziert sozusagen auf so ein persönliches inneres Erleben und den weiteren Dingen nicht solche Bedeutung zugemessen. Aber wir sehen, wie schon ganz am Anfang bereits der Bibel oder dort, wo der Vorwurf dem Christentum und der Bibel gemacht wird, vielleicht sogar, dass gesagt wird, ein rücksichtsloser, ausbeuterischer Umgang kann man vielleicht aus der Bibel ableiten, aus diesem über die Natur herrschen. Das entspricht nicht dem biblischen Gedanken, nicht dem biblischen Ethos. Und es ist keineswegs biblisch begründbar oder in irgendeiner Weise aus der Bibel ableitbar. Ich möchte dazu ein paar kurze Sätze lesen. Das ist übrigens ein ganz gutes Buch, wer sich mit Ethik beschäftigt, von Burkhardt heißt es, hat gute Kritiken gekriegt. Soweit es in der Geschichte der Christenheit also tatsächlich eine ausbeuterische Auslegung des Herrschaftsauftrages gab, stand sie offenkundig im Widerspruch zur biblischen Intention. Doch wie gesagt, solche Fremdheit und die aus ihr fließende Gleichgültigkeit gegen der Natur ist alles andere als genuin christlich. Sie wird nur überwunden werden können in einer vertieften Erkenntnis der christlichen Wahrheit, gerade auch des ersten Glaubensartikels, des Glaubens an Gott, den Schöpfer. Die Lehre von der Schöpfung gehört als Grundlage des Glaubens an die Versöhnung in das Evangelium vom Reich Gottes hinein. Das finde ich eigentlich sehr wichtige Sätze. Das heißt, Burkhardt bestätigt das, was wir jetzt so erarbeitet hatten. Es ist nicht christlich genuin, einfach die Natur auszubeuten und die Schöpfung zu zerstören. Im Gegenteil, gerade die Lehre von der Schöpfung, dass Gott Schöpfung gut findet und bewahren möchte, ist ein ganz wichtiger christlicher Erkenntnis. Aber es geht noch weiter eigentlich in der Bibel. In der gegenwärtigen Diskussion steht immer wieder die Furcht vor den schädlichen Folgen der Umweltkrise für den Menschen im Mittelpunkt und dient als Motivation zum Handeln. Das ist natürlich verständlich, in gewisser Weise auch richtig, aber nicht ausreichend. Es ist das bleibende Verdienst Albert Schweitzers, den Horizont ethischer Verantwortung über den Menschen hinaus auf das Tier, ja auf Leben überhaupt, ihn ausgedehnt zu haben. Aber auch seine Parole, Ehrfurcht vor dem Leben, müsste noch im Sinne des biblischen Schöpfungsglaubens ausgeweitet werden zum Gedanken der Ehrfurcht vor allem, was ist, also der ganzen Schöpfung als Werk Gottes, die unbelebte Welt mit eingeschlossen. In diesem Sinne spricht Schlatter von der notwendigen Ehrfurcht vor der Wirklichkeit. Das heißt, wir sehen, die Bibel geht sogar noch über das hinaus, was eigentlich unsere moderne Ökologie schon sagt, dass wir nämlich die Natur in erster Linie schützen sollen, damit wir als Menschen nicht untergehen. Die Bibel geht eigentlich ein Stück weiter und sagt, die Natur hat auch wirklich ein dezidiertes Eigenrecht auf Leben und Überleben, auch die Tierwelt. Burkhardt schreibt weiter, der christliche Glaube an Gott, den Schöpfer, bildet hier eine besonders günstige Voraussetzung, kann man sich natürlich vorstellen aus dem vorhergehenden, mehr noch als etwa der Buddhismus zum Beispiel, dessen nicht aggressive Grundeinstellung zur Welt und allem Lebendigen sich zwar ebenfalls auf den Naturschutz oder Umweltschutz positiv auswirken kann, aber diese Einstellung ist doch bestimmt von einer grundsätzlich negativen Sicht der Welt als Ort des Leidens und damit mehr nur passiv zurückhaltend, weniger aktiv wertschätzend und deshalb schützend. Also das heißt, Burkhardt zeigt auf, die Bibel geht eigentlich weiter als zum Beispiel der christliche Glaube, als zum Beispiel der Buddhismus, der das zwar auch durchaus ökologisch sinnvoll denkt, aber dazu deutlich passiver ist als die Bibel. Die Bibel ist da viel aktiver, fordert viel mehr Verantwortung und Rechenschaft auch vom Menschen. Dass trotzdem, jetzt kommt eigentlich das Erschreckende, dass trotzdem unter den Pionieren der Umweltbewegung so beschämend wenige Christen zu finden waren, hat wie gesagt seinen Grund nicht im christlichen Glauben selbst, sondern einer geschichtlich bedingten Reduktion des Glaubens auf die Innerlichkeit. Trotzdem gehe ich davon aus, dass sich das ändert. Wir fassen also nochmal zusammen, was wir bisher gesehen haben. Die Angriffe auf die Bibel, wenn vorhanden, oder das Christentum, hier gäbe es umweltfeindliche, damit tendenziell zerstörerisch wirkende Aussagen, erweisen sich als gegenstandslos. Ich kann jetzt natürlich in der Kürze der Zeit vieles nur so grundlegend darstellen. Von daher kann ich jetzt nicht alles dazu sagen, aber ich würde sagen, das kann man eigentlich aus den biblischen Aussagen recht gut ableiten. Zweitens, leider hat auch die christliche Theologie über weite Strecken die Wichtigkeit und den Wert der Schöpfung nicht angemessen erkannt. Drittens, dies ist aber wie gesagt nicht biblisch, im Gegenteil. Dort finden wir sogar eine gut begründete Basis für christliches Engagement zum Schutz der Umwelt, mehr noch als dies sich zum Beispiel aus dem Buddhismus, um ein Beispiel zu nennen, ableiten ließe. Viertens, die Bibel geht sogar über das hinaus, was heutzutage immer wieder im Vordergrund der Diskussion steht, nämlich die schädlichen Folgen der Umweltzerstörung, indem sie der Natur, dezidiert den Tieren, unabhängig vom Nutzen für den Menschen einen Eigenwert beimisst. Das ist erstmal so das, was ich zusammenfassend rausgefunden habe. Ich zeige jetzt nochmal auch so ein bisschen das Spannungsfeld, wie die Bibel den Menschen beurteilt und damit auch in seinem Verhalten zur Schöpfung, zur Natur. Ein Vers, der wohlgemerkt nach dem Sündenfall den Menschen auch zeigt, wie ihn Gott eigentlich sehen will, als sein Ebenbild. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände, alles hast du unter seine Füße gestellt, Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Psalm 8, 5 bis 9. Wir sehen jetzt andere Verse, da denke ich, wird aufgezeigt, dass sozusagen die andere Seite des Pols oder der Ellipse, wenn man sich das vorstellt, was ist, wenn der Mensch den Bund bricht, wie weit kann das gehen? Wir gucken uns dazu Jesaja 24, 3 bis 6a an, möglicherweise kennen die Verse auch einige Menschen. Für mich war erstaunlich, wie erschreckend aktuell die sind. Völlig ausgeleert wird die Erde und geplündert, denn der Herr hat dieses Wort geredet. Es vertrocknet, es welkt das Land, es schmachtet, es welkt der Erdkreis, es schmachten die Hohen des Volkes im Land. Und die Erde ist entweiht worden unter ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, die Ordnungen überschritten, den ewigen Bund ungültig gemacht. Darum hat der Fluch die Erde verzehrt und es büßen, die auf ihr wohnen. Klingt erschreckend, für heutige Verhältnisse aber auch realistisch. Die Erde wird tatsächlich zerstört, geplündert, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man zum Beispiel an den Fischfang denkt, dort hat man Netze, die sind 100 Kilometer lang und die grasen alles ab, was im Meer ist. Also der gesamte Meeresboden wird komplett zerstört. Man geht heutzutage schon davon aus, dass bis 3/4 aller Fischbestände auf der Welt überfischt sind. Und vieles, da gibt es oft überhaupt keine gesetzlichen Normierungen und Regeln, sodass einfach da wirklich das Meer geplündert wird. Das ist reines Raubrittertum, was wir da an manchen Stellen finden. Das Verrückte ist, das nur als Anekdote fast, dass in Somalia jetzt wieder alle möglichen Fischarten auftauchen, weil dort die Piraten sind, da trauen sich so viele hin. Und jetzt auf einmal entdeckt man da wieder alle möglichen Fischarten, die vorher da alle weggefischt waren, von irgendwelchen ausländischen Trailern. So verrückt, wie das klingt. Wir haben es gerade so ein bisschen gesehen, der Regenwald wird abgeholzt und es bleibt oft wirklich trockene, öde, zerstörte, wüstenähnliche Landschaft über. Also ausleeren, plündern, zerstören sind für uns Dinge, die jetzt nicht unrealistisch oder übertrieben klingen, wie sie hier dargestellt werden. Es schmachten die Hohen des Volkes im Land. Man kann eigentlich auch übersetzen, in Kummer sind die Hohen des Volkes. Das zeigt, irgendwann können auch die Hohen, man könnte übersetzen die Politiker oder die Experten, dann diese Aufgaben nicht mehr lösen. 1993 heißt es über ein Treffen des Club of Rome, nicht selten stand den Damen und Herren am spartanischen Karree des Konferenztisches die Ratlosigkeit in den Augen. Ihre Münder produzierten dafür eine Flut von Worten, doch scheinen die Visionen leere Buchstaben. Ich frage mich, ob nicht eine Umkehr zu Gott und zu seinem Wort Kräfte und Kreativität auch für ein Umdenken auch an dieser Stelle für neues Handeln freisetzen würde, was weit über unsere menschlichen Möglichkeiten hinausgeht. Ich denke aber, so einigermaßen ist es nachvollziehbar gewesen. Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Das war sozusagen ein allgemeiner Überblick über das, was die Bibel sich vorstellt, auch vom Menschsein her, von seiner Verantwortlichkeit, aber auch von seinem grundsätzlichen Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, zu schützen. Man kann sich jetzt fragen, wie geht es in der Bibel weiter? Gibt es vielleicht noch konkretere Modelle, die wir natürlich nicht eins zu eins im Detail, aber vom Prinzip her auch als Vorbild nehmen können? Und da fällt uns das Volk Israel ein, was ja sozusagen geschichtlich später dann von Gott ein speziell berufenes Volk ist, was sozusagen auch seine Aufgaben, seinen Auftrag übernimmt. Und wir gucken an, im nächsten Schritt, ob es im Volk Israel vielleicht sowas wie ökologisches Denken gibt, nachhaltiges Denken. Deshalb habe ich jetzt mal den nächsten Teil überschrieben, die Bibel und die Vision eines ökologisch nachhaltigen Lebensstils. Gibt es sowas? Finden wir noch ein paar konkretere Aussagen als dem, was wir jetzt an Basis, an Fundament gelegt haben. Die Bibel selber hat ja einen ganz interessanten Vers oder einen ganz interessanten Aspekt, wie sie selber ihre Gebote versteht. Im 5. Buch Mose, da sagt Gott eigentlich, oder Mose, von dem, wie er das von Gott empfangen hat, siehe, ich habe euch Ordnungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat, damit ihr danach handelt, mitten in dem Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt und tut sie, denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so nah wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnung, Rechtsbestimmung hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Das heißt, wir fragen uns jetzt ein Stück, gibt es vielleicht in diesem Gesetz, was den Anspruch erhebt, auch Vorbild zu sein und besondere göttliche Weisheit zu beinhalten, auch Dinge, die vielleicht für uns interessant sein könnten, wenn wir jetzt von der Ökologie, von der Nachhaltigkeit her weiter nachdenken. Und das wollen wir uns angucken. Dazu müssen wir nur ein paar Sachen von diesem Land insgesamt wissen. Das erstaunliche Phänomen erstmal grundsätzlich ist, dass es in einem Land über einen Zeitraum von etwa 1700 Jahren, also praktisch von der Landeinnahme oder etwas länger sogar noch, bis zur endgültigen Vertreibung durch die Araber 640 nach Christus in erstaunlichem Maß ökologisch gehandelt wurde. Das kann man schon sagen. Was das Beispiel für uns noch überzeugender macht, sind die schlechten Ausgangsbedingungen. Das heißt, wir haben dort, oder andersrum gesagt, bei geringem Bevölkerungsdruck und fruchtbarem Boden braucht man sich um ökologische Zusammenhänge wenig Gedanken zu machen. Ja, also im Nildelta zum Beispiel, damals war das kein Problem, weil das Land war derart fruchtbar, Und bei wenigen Menschen konnte man praktisch machen, was man wollte. Man konnte die Natur kaum nachhaltig zerstören. Aber hier war es etwas ganz anderes. Das Land war praktisch eine Halbwüste und musste überhaupt erstmal erschlossen werden. Und zum anderen hatten sie für die geringe Größe dieses Landes eine relativ hohe Bevölkerungsdichte. Das heißt also im Prinzip, wenn auch nicht im Detail, hatten sie begrenzte Ressourcen bei höherer Bevölkerungsdichte und damit ein ähnliches Problem wie wir heute. Das heißt, wir haben zumindest ein Szenario, wo ökologische Regeln Sinn machen würden, wenn sie es denn gäbe, so wie auch bei uns. Das beste Buch, was ich dazu gefunden habe, ist von Professor Hüttermann, der diese Zusammenhänge mal erarbeitet hat. Am Anfang war die Ökologie, hat er geschrieben. Und das hat mich schon fasziniert, was er da alles so rausgefunden hat oder wie er die Dinge auch bewertet hat. Wir lesen erstmal ein Zitat von Mark Twain. Unter allen Ländern mit öder Landschaft steht Palästina, glaube ich, an erster Stelle. Die Berge sind kahl, haben stumpfe Farben, die zeigen unmalerische Formen, die Täler sind hässliche Wüsten, von einer schwachen Vegetation besäumt, die einen sorgenvollen und verzagten Ausdruck an sich hat. Das heißt also, so hat Mark Twain Palästina gewertet, also das Land, in dem das Volk Israel dann im Endeffekt 1700 Jahre gelebt hat. Hüttermann schreibt jetzt dazu, wenn man die Gesetze der Juden im antiken Palästina, die in der Bibel enthalten sind, auf ihren biologischen Gehalt hin untersucht, so wird man zu erstaunlichen Ergebnissen kommen. Diese Regeln für den Umgang mit der Natur, die man noch heute nachlesen kann, erscheinen auf einmal ganz und gar nicht sinnlos. Sie wurden aufgestellt, um in einem Land überleben zu können, dessen größter See kleiner ist als die Okertalsperre im Harz, also der wohnt in Göttingen, also von daher das Beispiel hier für uns auch plausibel oder nachvollziehbar genommen, und in dem es sehr wenig regnet und dann auch fast nur im Winter regnet. Im Sommer fällt monatelang kein Tropfen Regen. Die in der Bibel niedergelegten Gesetze zeugen davon, dass die Juden schon vor 2000 Jahren und mehr ein unglaubliches biologisches und ökologisches Verständnis der Natur hatten. Dieser Wissensstand ist in Europa frühestens ab Mitte des 19. Jahrhunderts, zum Teil sogar erst im 20. Jahrhundert wieder erreicht worden. Er ermöglichte ihnen auf sehr begrenztem Raum und mit hoher Bevölkerungsdichte über Jahrhunderte hinweg im Einklang mit der Natur zu leben. Unter nahezu jedem anderen Volk, das in einer ähnlichen Umwelt lebte, sind in regelmäßigen Abständen verheerende Hungersnöte ausgebrochen. Teilweise sind Völker aus mangelndem Verständnis der Natur sogar ausgestorben. Bei den Juden gab es trotz der ziemlich ungünstigen Voraussetzungen keine verheerenden Hungersnöte und das über viele Jahrhunderte hinweg. Um es mit einem Schlagwort auszudrücken, das erst vor 30 Jahren ins Bewusstsein der Bevölkerung gedrungen ist. Das antike Israel ist mit großer Wahrscheinlichkeit das einzige Beispiel für eine über viele Jahrhunderte hinweg nachhaltig praktizierte Volkswirtschaft. Wenn wir inzwischen nachhaltiges Wirtschaften als Überlebensfrage für die Menschheit auf unserem Globus ansehen, dann können wir ja vielleicht auch von diesem scheinbar obskuren Teil der religiösen Quellen unserer Zivilisation wichtige Dinge lernen. Das wollen wir uns noch ein bisschen näher angucken, was er damit meinen könnte. Gucken wir uns also ein paar Prinzipien. Ich möchte also behaupten, fußend auf dem Buch von Hüttermann, fußend auf der Basis, die wir vorher gelegt haben, dass das Volk Israel in einem Ausmaß, wenn dies auch nicht so genannt wurde natürlich, so doch von der Sache her von ökologisch nachhaltigem Denken geprägt war, wie dies in der Antike beispiellos ist. Wir gucken uns jetzt ein paar konkrete Beispiele dazu an. War ja damals eine landwirtschaftliche Situation. Das heißt, Bodennutzung, Ernte interessiert uns. Das heißt, der Boden musste geschützt und aufgebaut werden. Wie konnte das überhaupt umgesetzt werden? Auch da schreibt Hüttermann, in Israel kann einmal übernutzter Boden nur unter größten Schwierigkeiten und nur nach langer Zeit wieder regeneriert und benutzt werden. Große Gefahren drohen auch bei zu viel Regen. Ökosysteme dieser Art sind äußerst labil. Ständig droht die Gefahr, dass das Land wieder zur Wüste und alles, was mühsam aufgebaut wurde, zerstört wird. Es war deshalb eine Frage des Überlebens, auf die Einhaltung ökologischer Regeln zu achten. Welche hat es gegeben? Erstens Bodennutzung, Ernte. Dort wollen wir uns mal angucken. Drei Regeln, die es damals gab. Erstens, auf demselben Boden dürfen nicht gleichzeitig mehrjährige Pflanzen, wie zum Beispiel Olivenbäume oder Wein, und einjährige Pflanzen, wie zum Beispiel Getreide, gepflanzt werden. Das verhindert, dass der Boden zu sehr auslaugt. Finden wir in 3. Mose 19,19, du sollst dein Feld nicht mit zweierlei Samen besäen, und auch in 5. Mose 22,9, du sollst dein Weinberg nicht mit zweierlei Samen besäen. Regel Nummer 2, in den ersten drei Jahren, in denen ein Baum Früchte trägt, dürfen diese nicht gegessen werden, damit die gebildete Biomasse nicht dem Ökosystem entzogen, sondern vollständig zu Humus umgewandelt wird. Erst dann ist eine ausreichende Humusschicht gebildet worden, um das Wasser zu speichern. Und der Baum ist groß und stabil genug und kann dauerhaft abgeerntet werden. Durch diese Schonzeit werden auch die Ernteerträge deutlich höher. Das Gegenteil, was wir heute im Regenwald finden. Dort haben wir üppige Vegetation, das wird abgeholzt, die Böden sind nach 3 Jahren ausgelaugt und es frisst sich alles immer weiter rein in den Regenwald. Das ist also Regel Nummer 2, das steht in 3. Mose 19, 23 bis 25, könnt ihr dann nachlesen. Regel Nummer 3 ist das Sabbatjahr und Jubeljahr. Das heißt, in diesem Fall sollten alle 7 Jahre die Felder das Land ruhen und alle 50 Jahre, also 7 mal 7 Jahre, fiel es sogar 2 mal hintereinander praktisch aus. Das finden wir in 2. Mose 23, 10 bis 11. Das heißt also, alle 6 Jahre sollten die Felder einmal nicht benutzt werden. Damit können diese sich natürlich wieder regenerieren. Und es gab sogar noch ein zusätzliches Gesetz, das sogenannte Jubeljahr, was eben alle 49 Jahre, also dann praktisch im 50. Jahr 2 mal hintereinander sogar die Ernte ausfallen lassen sollte. Man könnte jetzt sagen, na gut, das sind vielleicht religiös-rituelle Gesetze gewesen oder Gründe gewesen, die das veranlasst haben und haben eigentlich gar keine ökologische Bedeutung. Das glaube ich eher nicht, Hüttermann glaubt das auch nicht, weil es in Städten natürlich nicht galt. Also es macht keinen Sinn, dass es jetzt zum Beispiel die Häuser alle wieder zurückgegeben wurden oder ähnliches. Das Land musste umbebaut bleiben, es musste auch nach 50 Jahren, das ist dieses Jubeljahr, musste das Land praktisch wieder komplett zurückgegeben werden. Das heißt, man hat durchaus ökologisch nachhaltige Ursachen dafür gehabt. Dort, wo es keinen Sinn macht, einfach Häuser wieder zurückzugeben, galten diese Regeln natürlich nicht. Was waren die Folgen dieser Handlungsweise? Zu Zeiten Karls des Großen, also das ist jetzt so 1000 Jahre oder sowas her, überstieg die Erntemenge das ausgesäte Saatgut nur um 60%. Das bedeutet also, dass fast 2/3 der Ernte wieder ausgesät werden mussten, um im Jahr dieselbe Ernte zu haben. Das heißt, man hat immer nur relativ wenig über das hinaus, was man angepflanzt hat, überhaupt ernten können. Am Anfang des 19. Jahrhunderts überstieg die Ernte in Europa das Saatgut um 300%. Also war man schon weiter. Wie war es damals in Israel? Aus den sogenannten Nizana-Schriften aus der nördlichen Negev-Wüste. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich war schon mal in der Negev-Wüste, das ist also wirklich eine Halbwüste, eine Wüste. Wissen wir, dass in diesem Teil des antiken Israel die Erntemenge das Saatgut um 600% überstieg. Woanders waren die Ernten sehr wahrscheinlich sogar noch deutlich höher. Soweit waren große Teile Europas noch nicht einmal am Anfang des 20. Jahrhunderts. Das heißt also, die haben schon, Hüttermann schreibt dazu, aber wie wir oben schon dargelegt haben, waren die Erträge der Juden damals die höchsten der Welt. Und dieser Rekord galt auch noch fast 2000 Jahre nach ihrer Zeit. Justus Liebig soll mal gesagt haben, immer ist es der Boden mit seiner Fruchtbarkeit, der über das Wohl oder das Übel eines Volkes entscheidet. Wie sieht es heute aus, ein paar tausend Jahre später? Können wir uns ja auch mal fragen, wie sieht die Bodenbeschaffenheit aus? Ich nehme dazu den Fischer-Weltalmanach, ist vielleicht bekannt, der einfach so die Daten, Zahlen zur Umwelt, alle möglichen liefert. Und guck, was da unter Böden steht. Zunehmende Wirtschaftstätigkeit und globales Bevölkerungswachstum, so wie damals auch, bedrohen heute die Böden in ihrer Existenz und ihrer Qualität. Insbesondere für die Sicherheit der Nahrungsmittelversorgung, wie damals auch, ist der Halt fruchtbarer Ackerböden von herausragender Bedeutung. Durch Wasser- und Winderosion zusammen gehen jährlich 75 Milliarden Tonnen an Boden verloren, während sich in einem Jahr nur etwa 1 bis 2 Tonnen Boden pro Hektar neu bilden, während in Europa, den USA im selben Zeitraum 17 Tonnen, in Asien, Afrika, Südamerika bis zu 30 bis 40 Tonnen Boden pro Hektar abgetragen. In vielen Regionen ist auf diese Weise in den letzten 150 Jahren die Hälfte des fruchtbaren Ackerbodens verloren gegangen. Von mäßiger bis starker Wüstenbildung betroffen sind heute mehr als 110 Länder und mehr als 70% der landwirtschaftlich genutzten Trockengebiete. Es ist zu befürchten, dass weltweit mehr als 135 Millionen in den nächsten Jahren wegen sinkender Bodenerträge ihre Heimat verlassen müssen. Durch die verschiedenen Formen der Bodendegradation ist die Fruchtbarkeit der Ackerböden bereits heute um 13% und die Weiden um 4% gemindert. Darüber hinaus bestehen Risiken für die zukünftige Fruchtbarkeit auf 81% der weltweiten Ackerflächen. Die drohende Verknappung fruchtbarer Ackerböden ist bei gleichzeitig ungebremstem Bevölkerungswachstum. Die drohende Verknappung fruchtbarer Ackerböden bei gleichzeitig ungebremstem Bevölkerungswachstum wird von vielen Experten als eines der dringlichsten globalen Probleme eingestuft. Bislang fehlen jedoch weitreichende internationale Vereinbarungen zum Schutz der Böden. Damals gab es die und die haben auch was damit erreicht. Punkt 2, Waldschutz. Ganz kurz ein Vers. Wenn du eine Stadt, sicherlich kein komplettes Waldschutzprogramm, aber trotzdem so ein Hinweis, wenn du eine Stadt viele Tage belagerst, um gegen sie zu kämpfen und sie einzunehmen, sollst du ihre Bäume nicht vernichten, indem du die Axt gegen sie schwingst. Denn du kannst von ihnen essen, du sollst sie nicht abhauen. Ist etwa der Baum des Feldes ein Mensch, dass er von dir mitbelagert werden sollte? Das heißt, hier nochmal ganz besonders, vielleicht selbst im Kriegsfall durfte nicht einfach ein Baum abgeholzt werden. Wald ist ja so ein ganz wichtiges Gut und Ökosystem als Kohlenstoffspeicher und Ökosystem als Kohlenstoffspeicher, als Klimastabilisator, als Schutz vor Bodenerosion und Überschwemmungen, als Wasserfilter und so weiter. Und hier sollte selbst im Kriegsfall, wurde nicht einfach automatisch erlaubt, den Wald abzuholzen. Wir fragen den Fischer-Weltalmanach, wie das heute aussieht. In 25 Staaten sind die Wälder praktisch verschwunden. 18 Staaten haben jetzt 95%, weitere 11 mehr als 90% ihrer ursprünglichen Waldfläche verloren. Im Verlauf der Menschheitsgeschichte hat sich die Waldfläche von 6 Milliarden Hektar auf 3,9 Milliarden Hektar reduziert. Trotz zahlreicher Bemühungen existiert bisher noch keine globale Konvention zum Schutz der Wälder. Die auf dem Erdgipfel in Rio de Janeiro 1992 verabschiedete Walderklärung definieren zwar grundlegende Prinzipien der Bewirtschaftung, des Schutzes und der nachhaltigen Nutzung aller Wälder der Erde, völkerrechtlich sind sie jedoch nicht verbindlich. Und in der Offenbarung wird mal gesagt, dass bis zu ein Drittel der Bäume oder der Wälder verbrennen. Möglicherweise ist das ein Szenario, was wir in den nächsten Jahren erleben. Zumindest können wir es uns heute vorstellen. Drittes Prinzip, ressourcenorientiert, habe ich das mal genannt. Wir finden im 3. Mose 11, 1 bis 8 verschiedene reine bzw. unreine Tiere. Das heißt also solche, die verzehrt werden durften oder eben nicht. Das Rind durfte verzehrt werden, das Schwein nicht, zum Beispiel. Viele haben sich Gedanken gemacht, warum durfte man kein Schweinefleisch damals essen oder keine Schweine? Natürlich, ein Punkt ist möglicherweise Krankheitsübertragung, Schwein als Aasfresser, Hygiene und so weiter. Aber ein anderer Punkt ist sicherlich das Ressourcenorientierte. Dass das Schwein praktisch ähnliche Ansprüche an die Nahrung hat wie der Mensch. Und bei begrenzten Ressourcen, die ja damals da waren, macht es natürlich wenig Sinn, dass der Mensch die Nahrung ja selber zu sich nehmen könnte, an Schweine verfüttert. Rinder können zum Beispiel Nahrung verwerten, die der Mensch eben nicht essen kann. Im Fischer-Weltalmanach steht dazu, dem steht ein wachsender Pro-Kopf-Bedarf an Ackerfläche gegenüber, vor allem verursacht, jetzt kommt es, durch den weltweit rasch wachsenden Konsum an Fleisch, dessen Fleischverbrauch im Mittel wesentlicher höher ist als der pflanzlicher Nahrungsmittel. Kennt vielleicht noch den Film Fleisch frisst Menschen, wo ihm gezeigt wurde, dass viele dritte Weltländer Getreide exportieren, also selber unter Hunger leiden, aber Getreide exportieren, um Viehfutter in die Industrienationen für deren Fleischkonsum zu schicken. Das ist hier praktisch ausgehebelt, indem man sagt, wenn Ressourcen begrenzt sind, dann muss eben Verzicht geübt werden. Das praktisch steckt dahinter. Zwei Sätze noch dazu. Rudolf Kring, Verwandter von Jan Kring, der die Suppe ausgeschenkt hat, hat dazu in seinem Buch, ich weiß nicht, wie berühmt das ist, Gottes Schöpfung, unsere Verantwortung geschrieben. Doch obwohl wir diese Probleme kennen, schütten wir immer mehr von diesem wertvollen Getreide in unsere Viehtröge, um der ständig wachsenden Fleischproduktion gerecht zu werden. Würden wir mehr Gras und Kräuter für die Fleischproduktion einsetzen, so wie es auf den ersten Seiten der Bibel schon gefordert wird und auch der natürlichen Lebensweise der Tiere entsprechen würde, könnten bis zu 40% der weltweiten Getreideernte jedes Jahr eingespart werden. Also tatsächlich der Nahrung des Menschen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt nicht, dass wir nicht kein Fleisch essen dürfen, aber es muss eben überlegt werden, wo sind die Ressourcen. Hier in der Bibel, glaube ich, ist das geregelt worden. Fast 200 Millionen Tonnen der weltweiten Getreideernte gehen heute in die Fleischproduktion. Vierter Punkt, das sind diese Tiere noch. Wasser und Hygiene, das kann ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Prinzipiell ist es so, dass die Bibel und auch andere jüdische Schriften, Mishnah, Talmud und so weiter, viele Texte in Bezug auf Wasserreinheit und Hygiene hatten. Ein ganz großes Problem heutzutage wird ja gesehen in der Wasserverschmutzung. Den fünften Punkt würde ich euch vielleicht nach der Pause sagen, wenn ihr einverstanden seid. Das heißt, ihr könnt jetzt, weiß ich nicht, wer jetzt das Programm als nächstes macht oder ein paar Sätze sagen will. 3:0. Ich wollte jetzt zum nächsten quasi konkreten Punkt kommen, wo die Bibel noch Stellung zu nimmt. Fünfter Punkt wären also praktisch Artenschutz und Speisegesetze. Besonders viele Gesetze finden wir also in Bezug auf Tiere, die man essen, jagen durfte oder bei denen man das eben nicht durfte. In allen anderen Völkern der damaligen Zeit gab es praktisch keinerlei Schutzgesetze für Tiere. Das heißt, was man habhaft wurde, das wurde auch gejagt und gegessen, zerstört, wie auch immer. Wir wissen natürlich heutzutage, dass Artenschutz für unser Ökosystem, auch allein schon, um es stabil zu halten, dringend notwendig ist. Die Bibel zeigt hier, dass natürlich da ganz große Abhängigkeiten voneinander bestehen. Welche Arten waren also geschützt, beziehungsweise also für den Verzehr erlaubt, also jagbar? Die Tiere wurden dabei übrigens im Vergleich zu anderen Kulturen als rein oder unrein bezeichnet, nicht als heilig oder unheilig. Es gibt ja in allen Kulturen einzelne Tiere, sei es die heilige Kuh in Indien oder sowas, die irgendwie herausgenommen wurde, aus welchem Grund auch immer. Das finden wir so in der Bibel nicht. Wir gucken uns an, ob es Sinn macht, welche Tiere geschützt wurden, welche weniger oder welche man jagen, essen durfte oder welche nicht. Fische und Amphibien, hier ist kurz zu sagen, Fische durften gejagt oder gegessen werden, Frösche, Amphibien nicht. Warum nicht? Ein wesentlicher biologisch nachvollziehbarer Grund für uns zumindest heute, retrospektiv gesehen, ist die Malaria zum Beispiel, die damals im Mittelmeerraum ja vorkam. Und Amphibien sind einfach ganz wichtige Tiere, die vor solchen Erkrankungen schützen. Das Hüttermann führt als Beispiel zum Beispiel Bangladesch auf. Dort hat man vor einigen Jahren, um Geld zu verdienen, Froschschenkel in Massen nach Frankreich verkauft, als Delikatesse. Das führte dann dazu, dass auf einmal die Malaria wieder in Bangladesch auftauchte, die es dort ewig nicht gab. Und wir wissen auch von vielen Naturschutzorganisationen, dass Amphibien ganz wichtige Tiere sind, auch wenn wir vielleicht so einen Frosch oder so eine Kröte da nicht als so wertvoll erachten, einfach für das Ökosystem. Fische durften gefischt, gejagt werden, Amphibien nicht. Die waren also geschützt. Heute wissen wir, das hat sehr gute ökologische Gründe. Zweitens Vögel, das wird noch spannender. Ich bin ja selber so ein kleiner Vogelkundler. Hier gibt es also ganze Gruppen von Vögeln, die nicht gejagt oder irgendwie aufgegessen werden durften. Hüttermann hat das mal so zusammengefasst in so einer Art Kompendium, also mal aufgeführt, welche Vögel jagbar waren, welche nicht. Also man durfte durchaus zum Beispiel eine Gans essen. Ja? Also man musste jetzt nicht auf den Gänsebraten zu Weihnachten verzichten. Viele andere Vögel waren aber geschützt, durften nicht gejagt werden. Welche Gruppen, man kann sie so ein bisschen zusammenfassen, durften jetzt nicht gejagt werden? Das sind drei Vögel, die man als Gesundheitspolizei bezeichnen könnte, also Geier, Raben, Krähen, also im Endeffekt Aasfresser, die durften nicht gejagt werden. Krähen waren damals natürlich auch nicht so häufig wie bei uns heute, bei uns in der Region. In Israel gibt es auch heute noch so Borsten- und Wüstenraben und sowas. Das sind ganz wichtige Aasfresser, haben aber jetzt nicht so, sind keineswegs, sind ja unsere Krähen auch nicht in dem Sinne Schädlinge. Alle Greifvögel und Vögel, die sich von Ratten und Mäusen ernähren, ja, wenn man sich das mal so durch die Weltgeschichte durchguckt, was da auch abgeschossen wurde und wird, erstaunt, hier durften diese Vögel nicht bejagt werden. Vögel, die sich von größeren Insekten und Heuschrecken ernähren, damit wurden eben werden Insektenplagen und Krankheitserreger reduziert. Das macht natürlich biologisch Sinn, weil damit ist natürlich ein Ökosystem optimal geschützt. Und an vielen Stellen, wo das eben nicht eingehalten wurde, hat man auch Konsequenzen erlebt. Drittens, Insekten gab es auch genaue Regeln. Im Wesentlichen durften Heuschrecken gejagt werden, weil es Eindringlinge waren und zum Teil in regelrechten Plagen aufgetreten sind, so wie wir es heute auch zum Beispiel von Afrika kennen. Einheimische lokale Insekten waren geschützt. Das heißt, man hat damit das Ökosystem geschützt. Welche Landtiere, also wilde Landtiere, durften gejagt oder nicht gejagt werden? Im Wesentlichen das waren Antilopen und ähnliche wiederkäuende Tiere, Großwild, also Tiere, die am Ende der Nahrungskette standen, wie zum Beispiel Löwen oder Bären, die es damals auch in Israel gab, die waren geschützt. Natürlich jetzt auch nicht komplett, das heißt, es wurden natürlich auch mal Bären oder Löwen erlegt, um irgendwelche Schafherden zu schützen, aber im Wesentlichen waren sie geschützt. Auch Schlangen, Reptilien, Eidechsen waren geschützt, weil sie eben Ratten, Mäuse, Insekten und so weiter gefressen haben. Mäuse und Ratten galten ebenfalls als unrein, weil sie letztlich Krankheitsüberträger sind. Also das ist für uns auch heute gut nachvollziehbar, dass da eben ein wichtiger Schutz eben auch an dieser Stelle für diese ganzen Tiere vorhanden war. Das war den Juden völlig, also gab es eigentlich nicht, sowas, was zum Beispiel die Römer oder Ähnliche gemacht haben, einfach Dutzende von Tieren umgebracht zu haben, für diese Gladiatorenspiele und ähnliche Sachen. Das war für den Juden undenkbar, weil er einfach ökologisch anders geprägt war. Gesamtbilanz, schaut man sich diese Speisegesetze an, so sieht man, dass in der Bibel fast nichts dem Zufall überlassen wird. Für jede Gruppe von Lebewesen, die als Nahrung geeignet sein könnte, werden strenge Regeln aufgestellt. Dies ist bis dahin in der gesamten Welt etwas Einzigartiges. Es gibt zwar in fast jeder Kultur heilige Kühe, das heißt Tiere, die verehrt werden, und nicht gegessen werden dürfen, aber ein Kompendium über mehrere Seiten, das für alle potenziellen Nahrungsquellen Speiseregeln aufstellt, war bis dato weltweit unbekannt. Wir ziehen den Fischer Weltalmanach noch mal kurz zur Warteseite, gucken, was da steht, wie das heutzutage gehandhabt wird. Die Begriffe biologische Vielfalt und Biodiversität gehen über die Verschiedenheit aller Tier- und Pflanzenarten, Artenvielfalt hinaus. Sie erfassen ebenso die Vielfalt der Vielfalt mit großer Geschwindigkeit fort. Hier gab es also Schutzgesetze. Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Diesen Vers, wer hat darüber schon eine Predigt gehört oder kennt den überhaupt? Wenn sich zufällig ein Vogelnest vor dir auf dem Weg findet, auf irgendeinem Baum oder auf der Erde, mit Jungen oder mit Eiern, und die Mutter sitzt auf dem Jungen oder auf den Eiern, dann darfst du die Mutter auf den Jungen nicht nehmen. Du sollst die Mutter unbedingt fliegen lassen, die Jungen aber magst du den nehmen, damit es dir gut geht und du deine Tage verlängerst. Weiß nicht, wer hat darüber schon mal eine Predigt gehört? Oder Gerd, hast du schon mal darüber gepredigt? Nein. Wer kennt den Vers überhaupt? Wahrscheinlich so zwei, drei Leute immerhin. Was ist an diesem Vers besonders? Was fällt an diesem Vers auf? Zwei Sachen. Zum einen, es beschreibt eine Situation, die es in der Realität kaum gibt. Das heißt, also ich bin ja auch so ein kleiner Hobbyvogelkundler, das ist also eine relativ unwichtige Situation. Normalerweise findet man nicht zufällig Vogelnester. Oder die sind also gut versteckt, das ist eher eine seltene Ausnahme. Und selbst wenn man ein Nest findet, bleibt die Mutter nicht darauf sitzen. Die fliegt weg, beziehungsweise bei Seevögeln wissen wir es, die verleiten quasi. Das heißt, sie versuchen irgendwie von dem Nest abzulenken. Man könnte sich das höchstens vorstellen, dass so eine Situation besteht dort, wo man vielleicht irgendwie so in Küsten, dass es so Bodenbrüter sind, so große Vogelkolonien. Aber sonst ist es eine Situation, die praktisch in der Realität schon gar nicht in damaligen Israel überhaupt auftritt. Das heißt eigentlich eine völlig oder eine relativ unwichtige Situation. Auf der anderen Seite fällt aber auf, dass ausgerechnet dieser Vers mit dem enormen Segen verbunden ist. Für den frommen Juden war das damals also ein ausgesprochen wichtiger Vers. Das ist ein ganz spezieller und ganz besonderer Segen, damit es dir gut geht und du deine Tage verlängerst. Das heißt also, ein frommer Jude damals, ein jüdischer Gelehrter, hat diesen Vers ausgesprochen ernst genommen. Die Frage ist nur, warum? Und man hat sich eben, oder jüdische Gelehrte haben sich natürlich dementsprechend sehr viel Gedanken gemacht, wie ist der zu verstehen, und sind im Prinzip zu zwei Schlussfolgerungen gekommen. Das eine ist, das Gebot muss sehr ernst genommen werden, denn mit seiner Einhaltung ist ein besonderer Segen verbunden. Zweitens, dieses Gebot sollte nicht wörtlich, sondern als eine Allegorie gesehen werden. Das heißt, es hat eine bildhafte Bedeutung. Ja? Das heißt, es wird ein Bild, es beschreibt etwas bildlich. Was steckt dahinter? Nichts anderes als das Prinzip der Nachhaltigkeit. Und darum geht es ja auch in der Ökologie. Das heißt, es geht nicht um den kurzfristigen Gewinn, sondern um die langfristige Sicherung und den langfristigen Erhalt der Lebensgrundlagen. Nachhaltigkeit ist heutzutage eigentlich das Schlagwort oder das Konzept, was es erst seit wenigen Jahren oder Jahrzehnten gibt. In der Forstwirtschaft in Deutschland ist es schon etwas früher definiert worden, und zwar schon im 18. Jahrhundert. Dort lesen wir, nachhaltig nimmt man die Forstwirtschaft, wenn jährlich nicht mehr Holz geschlagen wird, als aus dem Forste für immer jährlich genommen werden kann. Das war also dieses forst-naturwissenschaftliche Konversationslexikon. Das bedeutet nichts anderes. Ungefähr sind das bei uns 2% des Waldes, dürfen geschlagen werden. Das ist das, was sich regeneriert. Das heißt, damit bleibt der Waldbestand immer gleich. Das heißt, wenn wir mehr als 2% abholzen würden und nicht speziell nachpflanzen würden, würde sich der Waldbestand verringern. Das ist der Grund, warum es in Deutschland zumindest quantitativ in etwa die gleiche Waldfläche von 30% der Bodenoberfläche gibt oder 29%. Hat nicht abgenommen oder nicht wesentlich abgenommen. Das heißt, wenn man etwa 2% einschlagen würde, könnte man praktisch immer jährlich 2% abschlagen, würde aber nie die Waldmenge an sich verringern. Das steckt also hinter dem Prinzip dahinter. Nichts anderes wird in dem Bibelzitat auch gesagt. Die Jungen, das heißt, das, was nachwächst, dürfen genommen werden, der Vorrat, also die Mutter, muss erhalten bleiben. Das macht die Bibel überraschend modern, denn alle Experten weltweit sind sich einig, dass nur nachhaltiges Wirtschaften unsere Zukunft auf diesem Planet sichern kann. Nachhaltigkeit war daher auch das große Stichwort der Rio-Konferenz, des Brundtland-Berichtes, der Agenda 21 aller weltweiten Umweltkonferenzen. Das heißt, hier wird das schon deutlich, dass also Nachhaltigkeit da scheinbar ein wichtiges Prinzip ist. Im alten Israel jedoch war alles Wirtschaften auf absolute Nachhaltigkeit angelegt. Dass es sich bei Israel primär um eine agrarische Kultur handelte, wie sie auf der ganzen Welt bis ca. 1750 vorherrschte, bedeutete Nachhaltigkeit in diesem Zusammenhang vor allem, dass die landwirtschaftliche Basis erhalten bleiben musste. Auf einige Prinzipien, die darauf hinzielten, wurde schon hingewiesen. Es wurde darauf geachtet, dass die Felder nicht ausgelaugt wurden, das, was wir konkret hatten, und Zeit zum Regenerieren hatten. Das hat das Problem gelöst, dass nicht ständig die fruchtbare Bodenmenge abnahm, wie wir es heutzutage finden, 3.500 Jahre später. Die Speisegesetze zielten darauf ab, das Ökosystem möglichst intakt zu halten. Also diese ganzen Jachtgesetze letzten Endes, oder Nicht-Jachtgesetze, wenn man so will. Wälder wurden intakt gelassen und durften selbst im Krieg nicht abgeholzt werden, zumindest nicht ohne weiteres. Ja, wie ernst hat man damals diese Nachhaltigkeit überhaupt genommen? Das ist vielleicht noch erstaunlicher, nämlich scheinbar sehr ernst. Zum einen hat man scheinbar auch im Kriegsfall oder im Extremfall diese Prinzipien nicht einfach ausgehebelt. Das heißt, wir hatten diesen Vers schon gesehen. Also Kriegsfall, eine Stadt wird belagert, trotzdem dürfen nicht einfach die Bäume automatisch gefällt werden. Das heißt, selbst im absoluten Extremfall, nämlich Krieg, dem Gegenteil von Leben, wie auch immer, wo sonst alle, und damals war Krieg nichts anderes als verbrannte Erde, heute vielleicht auch nicht viel anders, aber damals war es das definitiv so, selbst da hatten die Israeliten die Auflage, natürlich auch zum Selbstschutz, dort wo Krieg geführt wurde, trotzdem solche Prinzipien zu beachten. Hüttermann schreibt das vielleicht ein bisschen übertrieben. Selbst im Kriegsfall, wenn normalerweise alle Regeln über Bord geworfen wurden, hatte die Sorge für die Umwelt Priorität. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber zumindest hatte sie einen Bestand. Wir sehen jetzt ein Beispiel, wie das Volk Israel das damals umgesetzt hat. Und zwar Situation, oder dass Nachhaltigkeit selbst im Krieg hochgehalten wurde, haben wir schon beschrieben. Für die Juden ging das Gebot der Nachhaltigkeit aber viel weiter. Wir finden, dass oder Situation 70 oder 67 bis 70 nach Christus für die Juden absolute Nullpunktsituation. Die Römer hatten das Land zerstört durch Krieg und zum Beispiel Jerusalem, das religiöse Zentrum, bis auf die noch erhaltene Klagemauer zerstört. Das Land wurde von den Römern komplett beschlagnahmt und die Juden waren gezwungen, auf sehr, sehr wenig fruchtbare Hügel auszuweichen. Das heißt, sie hatten andersrum gesagt, praktisch keine Überlebenschancen und praktisch so eine ähnliche Situation, wenn man so will, wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Was war damals der profitabelste Wirtschaftszweig? Die Kleinviehhaltung und insbesondere Ziegen. Von Ziegen wussten aber interessanterweise die Juden schon, die fressen sozusagen, das wissen wir auch, schon gleich die Wurzeln mit raus. Das heißt, dort wo Ziegen grasen, wird eine Landschaft weiter öde, wird zur Wüstenlandschaft. So etwas passiert heute zurzeit überall auf der Erde. Die Kleinviehhaltung ist laut heutigem UNO- und Weltbankberichten der wichtigste Grund für die globale Ausbreitung der Wüsten, sei es in Mauretanien, Iran oder China. Nachdem ihre Felder zerstört oder ihnen weggenommen worden waren, hätten sich somit auch die Juden wahrscheinlich wieder Herden von Ziegen und Schafen zugelegt. Allerdings, jetzt kommt es, allerdings durften sie es nicht. Es wurde ihnen verboten. Ähnlich wie in Rio 1992 die Mächtigen der Welt trafen sich um das Jahr 70 nach Christus die Rabbiner der Juden, um zu entscheiden, was nach der katastrophalen Zerstörung des Landes und der Kultur zu tun sei. Anders als in Rio verbreiteten die damaligen Konferenzteilnehmer aber nicht nur heiße Luft, sondern fassten tatsächlich einen Beschluss. Jetzt kommt's. Sie verboten den Juden das Halten von Kleinvieh. Und dies im vollem Wissen, dass Kleinviehhaltung damals einer der besten Wege war, reich zu werden. Damit wurde den Juden mit der Begründung der Nachhaltigkeit der damals profitabelste Wirtschaftszweig untersagt, obwohl die Bevölkerung materiell am Ende war und das Geld gut hätte brauchen können. Das heißt, die haben gesagt, wir sind in einer absoluten Nullpunktsituation. Schafe, Ziegen vor allem könnten wir gut gebrauchen. Aber aus Gründen der Nachhaltigkeit, weil wir wissen, die zerstören uns die Felder dauerhaft, verzichten wir darauf, was beweist, dass sie das eben verstanden hatten, auch wenn sie es mit diesen Worten formulierten. Wie man sieht, war den Juden das Gebot der Nachhaltigkeit also heilig. Und zwar so heilig, dass sie, obwohl in größter Not und bitterster Armut lebten, auf kurzfristige Profite zugunsten einer langfristigen Überlebenschance verzichteten. Jetzt kommt der Satz, den ich zweimal lesen will. So etwas hat es auf der ganzen Welt unseres Wissens kein zweites Mal gegeben. So etwas hat es auf der ganzen Welt unseres Wissens kein zweites Mal gegeben. Was war die Folge davon, dass das Kleinviehverbot eingehalten wurde, profitierte jedoch langfristig das Land, sodass es wieder eine fruchtbare Region wurde bis zur Eroberung durch die Araber im Jahre 1640. Von einer solchen Entwicklung kann in vielen Gebieten der Erde heute keine Rede sein. Das müssen wir uns auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Absolute Nullpunktsituation. Der profitabelste Wirtschaftszweig wurde verboten. Und die Juden oder das Volk Israel ist damals bis an die erträgliche Grenze des Verzichtes gegangen, um eine langfristige Überlebenschance auch für die nächste Generation zu haben. Noch erstaunlicher ist, dass die Rabbiner übrigens zu dieser Zeit keine politische Macht besaßen, trotzdem dieses extrem unbequeme Gebot durchsetzen konnten und sich die Juden also daran gehalten haben. Das ist also schon ja, ein Beispiel und ein Vorbild, wie wir es, wie Hüttermann schreibt, praktisch sonst zumindest nach seinen Recherchen nicht nochmal irgendwo finden. Wir gehen jetzt noch etwas über diese ökologisch ausgerichtete Nachhaltigkeit hinaus und gucken uns nochmal an, wie das ganze Denken, die gesamte Gesellschaft von Nachhaltigkeit geprägt war oder sein sollte zumindest und eigentlich alle Bereiche umfasste. Wir gucken uns nochmal den Vers mit der Vogelmutter an. Ihr erinnert euch, über den ihr noch keine Predigt gehört habt. Also Vogelmutter soll auf die Mutter soll also fliegen gelassen werden, also die Substanz soll erhalten werden, wenn man so will. Der Nachschub darf abgeschöpft werden, natürlich. Segen, damit es dir gut geht und du deine Tage verlängerst. Wir finden diesen Segen im Prinzip an zwei weiteren Stellen. Das ist also ein besonderer Segen, kann man so sagen. Ihr wisst es wahrscheinlich, wo der Segen sonst noch steht. Und zwar 5. Mose 5, Vers 16, 2. Mose 20 auch. Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie der Herr dein Gott es dir geboten hat, damit deine Tage lange währen, damit es dir gut geht in dem Land, was der Herr dein Gott dir gibt. Praktisch das erste Gebot, was mit einem besonderen Segen verbunden ist. Interessanterweise praktisch der gleiche Segen wie dieser Vogelmutter-Nachhaltigkeitssegen. Und ich glaube nicht umsonst, dass es so auch verstanden werden will, denn ich glaube, dass da natürlich ein Zusammenhang besteht. Ich frage mal jetzt mal ein bisschen übertrieben oder zugespitzt, wie sollen Kinder ihre Eltern ehren, wenn diese deren Lebensgrundlage die Umwelt zerstören? Und nicht umsonst hat sich der Generationskonflikt auch so in den 70er Jahren genau auch an dieser Thematik und Fragestellung entzündet. Also dass eben die Kinder auf einmal fragten, merkt, Mensch, hier mit der Umwelt, da stimmt doch was nicht. Und ihr bleibt quasi im Sofa sitzen und tut nichts dagegen. Wir müssen aber überleben. Wir als nächste Generation und Generationen müssen überleben. Und spannend wird dann auch dieser Vers. Den kann man sicherlich unterschiedlich interpretieren. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen, also wird auf andere Götter bezogen, und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter, jetzt kommt's, heimsucht an den Kindern an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Das kann sicherlich ganz, ganz viel umfassen. Da will ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Was die Juden nicht darunter verstanden haben, ist, dass wenn ein Einzelner zum Beispiel Vergebung erlangt hat, dass der dann einfach die Schuld weitertragen musste. Wo dieser Vers sicher stimmt, ist im Bereich der Ökologie und im Bereich der Nachhaltigkeit. Das heißt, dass was wir heute zerstören, werden unsere Kinder auslöffeln. Nächste, übernächste, dritte, vierte Generation, wenn sie sich überhaupt wieder davon erholen können. Gut. Es gibt noch einen dritten Vers, der praktisch den gleichen Segen beinhaltet. Wer weiß das? Weiß es einer zufällig? Ähnlichen Segen oder ähnlich starken Segen, das ist das Zinsverbot. Du sollst deinem Bruder keinen Zins auferlegen, Zins für Geld, Zins für Speise, Zins für irgendeine Sache, die man gegen Zins ausleiht. Im Fremden durfte man Zins auferlegen, aber deinem Bruder darfst du nicht Zins auferlegen, damit der Herr dein Gott dich segnet in allem Geschäft deiner Hand und in dem Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Das heißt, das ist hier der dritte große Segen. Zinsverbot ist oft missverstanden worden, kann ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Was es nicht heißt, ist sicherlich, oder was es nicht beinhaltet, ist sicherlich dieser moderne Investitionszins, den wir heute haben. Sonst handelt es sich da am ehesten um Wucherzins. Aber es ging darum, dass nicht sozusagen wirtschaftliche Abhängigkeit und Notsituationen anderer benutzt wurden, um sozusagen damit sich dann wirtschaftlich daran gesund zu stoßen. Das heißt, die wirtschaftliche Abhängigkeit und einseitige Geldflüsse einschließlich so einer zunehmenden leistungslosen Selbstalimentation durch Zinseszinseffekt sollten vermieden werden. Anders ausgedrückt, auch in der Wirtschaft sollte darauf aufgepasst werden, dass nicht zu starke Monopole und zu starke Geldflüsse bei dem einen landeten, der dafür vielleicht im Verlauf der Zeit gar nichts mehr tun musste, sondern einfach durch Zinseszins immer mehr Geld bekam und damit der anderen in Abhängigkeit, weil der aber selber keine Chance mehr hatte, wirtschaftlich weiterzukommen. Diese extremen sozialen Ungerechtigkeiten haben natürlich immer, das wisst ihr aus der Geschichte, immer zu Krieg, Zerstörung, sozialen Unruhen, was auch immer geführt. Hier gab es Gesetze, die natürlich auch nachhaltig sind damit, dass eine Gesellschaft in sich einigermaßen stabil blieb, weil zu große Extreme zwischen Arm und Reich ausgependelt werden sollten. Da gibt es natürlich nicht nur das Zinsgebot, sondern eben vor allen Dingen auch dieses Jubeljahr. Da musste nach 50 Jahren der Landbesitz wieder zurückgegeben werden, allerdings auch in Abhängigkeit von der vorher erbrachten Leistung. Das heißt, man kriegte ungefähr so viel, wie man auch geleistet hat. Es war durchaus eine Leistungsgesellschaft, aber eine, die eingeschränkte Prinzipien hatte. Wir gucken uns das mal an. Nachhaltige Entwicklung, Sozial, Familie, Grundeinheit der Gesellschaft wird geschützt. 5. Mose 5,16, also der besondere Segen für die Familie, klar. Ökologie, nicht von der Substanz, sondern vom Nachschubleben. Vogelmutter, Jubeljahr. Wirtschaft, keine zu großen Unterschiede zwischen Arm und Reich. Keine Monopolbildung. Also Zinsgebot und Jubeljahr, was unter anderem darauf hinwirkte. Hüttermann schreibt dazu, privates Gewinnstreben ist für eine produktive und effiziente Gesellschaft unbedingt notwendig. Auf ihm gründet auch die enorme Überlegenheit der Marktwirtschaft gegenüber den kommunistischen Systemen, klar. Durch die zwar lange, 50 Jahre umfasste damals in etwa die durchschnittliche Lebensspanne eines Menschen, aber ganz klar definierte zeitliche Begrenzung, werden jedoch die sozial- wie biologisch selbstzerstörerischen Kräfte des Marktes einigermaßen in Schranken gewiesen. Selbstverständlich gab es in Israel Reiche und Arme und die Reichen blieben tendenziell eher reich und die Armen eher arm. Dennoch war die israelitische Gesellschaft deutlich egalitärer als alle anderen zu jener Zeit. Das heißt, es war die ausgeglichenste Gesellschaft, was Arm und Reich betrifft, eigentlich der damaligen Zeit. Das hängt eben mit dieser Nachhaltigkeit zusammen. Und das Jubeljahr und eben auch der Zins sind da eben wichtige Faktoren gewesen, unter anderem. Zeigt aber, dass nicht nur die Ökologie, sondern letztendlich hängt das ja alles zusammen. Das Jubeljahr hat noch einen anderen Aspekt, dass nämlich diese Landverteilung, der private Grundbesitz, auch nicht komplett privat war in dem Sinne, dass man damit machen konnte, was man wollte. Ja? Das heißt also, dass der Privatgrundbesitzer nur sozusagen damit seine Ressourcen und Privilegien hatte, aber keinerlei Verpflichtungen, sondern es wurde davon ausgegangen, dass auch hier soziale und ökologische Verpflichtungen eingehalten wurden. Einer der Vordenker, Aldo Leopold, 1949, hat der Vorgänger des Naturschutzes, des modernen Naturschutzes, hat dazu geschrieben, die Übertragung von ethischen Prinzipien auf das Verhältnis von Grundbesitzern und ihrem Land ist eine ökologische Notwendigkeit. Es gibt bis heute keine Ethik, die die Beziehung zwischen den Menschen und dem Land und den Tieren und Pflanzen beidseits beschreibt, die darauf wohnen, die darauf wachsen. Grund und Boden sind, wie die Sklavin von Odysseus, immer noch privates Eigentum. Also hat aber die Bibel scheinbar nicht gelesen, da wird das schon durchaus aufgeführt. Nachhaltigkeit, wie wird es heute definiert? Was ist nachhaltige Entwicklung? Eine solche Entwicklung verhindert die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage und erlaubt es allen Menschen heute und in der Zukunft ohne Armut und Hunger in Frieden und glücklich zu leben, hofft man. Eine nachhaltige Entwicklung sorgt für Ausgleich zwischen Arm und Reich, zwischen Ressourcenverschwendung und Mangel, zwischen heutigen und künftigen Generationen. Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 1987, Rio-Konferenz 92, diese ganz wichtige Millenniumsziele der Vereinten Nationen 2000, das wird da alles gezeigt. Zinsen hatten wir schon gesehen, ganz kurz nur. Zinsen ist durchaus auch ein ökologisches Problem. Also man sieht, wie schnell das auch zusammenhängt. Stellt euch vor, 2% könnt ihr erwirtschaften, wenn ihr 2% des Waldes abholzt. Hättet ihr eine Rendite von 2%. Wenn euch eine Bank 4% für euer Geld zahlt, seid ihr natürlich schlauer, wenn ihr den Wald abholzt und das Geld auf die Bank packt, kriegt ihr 4%. Wenn ihr ein Sägewerk bauen wollt und die Bank würde sagen, ich leihe euch das Geld für 5% Zinsen, müsst ihr dieses Niveau erstmal übersteigen. Das heißt, man kann kaum, wenn man gegen Zins oder gegen ein überhöhtes Zinsniveau anarbeiten muss, kann man kaum ökologisch wirtschaften. Das ist ein Grund dafür, weswegen viele dritte Weltländer Zinslasten gegenüber den reichen Ländern meines Wissens 2.500 Milliarden Dollar zurzeit, weswegen sie natürlich Schwierigkeiten haben, Umweltschutzprinzipien umzusetzen, ja, weil sie ständig gegen Zinslasten ankämpfen müssen. Schuldenerlass ist trotzdem nicht unbedingt. Man sieht auch, wie eng Wirtschaft oder strukturelle Dinge und auch Privates miteinander verbunden sind. Selbst dort, wo Schuldenerlass praktiziert wird, heißt es noch nicht, dass die Länder besser wirtschaften, sondern wird das Geld trotzdem zum Teil in die eigene Tasche gesteckt, der Mächtigen. Also wenn man einfach an einem Rad dreht und meint, man ändert eine Struktur, hat man noch lange nicht das Gesamtprinzip verbessert. Aber in diesem Fall hat man eben auf alles geachtet. Gut, ich komme jetzt praktisch zum Schluss. Ich will nur zeigen, Hüttermann hat untersucht, geguckt, hat sowas auch bei anderen Kulturen oder bei anderen Ländern gegeben, wie jetzt beim Volk Israel, hat also alle möglichen alten Kulturen daraufhin untersucht, Indianer und so weiter. Er schreibt, zumindest haben wir keine andere Kultur gefunden, die unter so widrigen Umständen so gut wirtschaften und ihr Überleben sichern konnte. Das sollte jedoch nun unsererseits Anstoß zum Umdenken sein, denn bisher sind alle Völker, die an die Grenzen ihrer Ressourcen stießen, untergegangen. Und auch wir stoßen ja ganz unstrittig zurzeit ganz gewaltig an unsere Grenzen. Das positive Beispiel der Juden zeigt aber, dass zur Resignation kein Anlass besteht, sondern dass es durchaus möglich ist, eine über viele Jahrhunderte bestehende nachhaltige Gesellschaft aufzubauen. So weiter wie bisher geht es aber wahrscheinlich auch nicht. Hat sich natürlich auch gefragt, da kann ich auch nur kurz darauf eingehen, ob die Stellen natürlich nicht auch anders interpretiert werden können, möglicherweise. Ich kann es jetzt nicht wie einen mathematischen Dreisatz beweisen, kann mich aber zumindest Hüttermann anschließen, der sagt, mit unserer These vom ökologischen Wissen der Juden sehen wir uns aber in der Lage, alle diese Regeln auf ein vernünftiges und einleuchtendes Grundprinzip zurückführen zu können. Wir fassen zusammen, betrachtet man das Schrifttum des antiken Israel mit den Augen eines Naturwissenschaftlers, so entsteht das Bild einer Gesellschaft, die in für uns noch unvorstellbarer Weise vom Gedanken der Nachhaltigkeit geprägt war. Dieses findet sich nicht nur in Gesetzestexten, sondern auch in Aufbau und Struktur der Gesellschaft selbst, die sich von der aller damaligen umliegenden Länder durch folgende Eigenschaften fundamental unterschied. Ein durch Gesetze festgelegter schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen, wobei die Natur sogar ein Eigenrecht zum Überleben besaß. Ein Gemeinwesen, das darauf achtete, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht zu weit auseinanderging. Eine kapitalistisch organisierte Wirtschaft, die aber eine starke soziale und ökologische Ausrichtung hatte. Ich möchte dann endgültig abschließen mit einem Bibelvers, der für mich das eigentlich nochmal beschreibt. Ist vielleicht nicht so bekannt, aber vielleicht das Gesamte, was wir besprochen haben, eigentlich am umfassendsten darstellt. Mit am umfassendsten, das ist aus Hosea. Dort wird gesagt, hört das Wort des Herrn, ihr Söhne Israel, also damals auf Israel bezogen, denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes. Das heißt also, Gott ist kritisch gegenüber diesem Land gewesen, denn keine Treue und keine Gnade und keine Erkenntnis Gottes ist im Land. Das heißt, Gott hat gesagt, eigentlich ist keine Erkenntnis bei euch. Erkenntnis heißt in der Bibel nicht kein Wissen oder kein Dogma, sondern Erkenntnis ist ein Beziehungsbegriff. Das heißt, Gott sagt, ich habe keine Beziehung mehr zu mir. Ich habe die Beziehung zu mir verloren und führt auf, was es für Folgen mit sich bringt. Verfluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben sich ausgebreitet. Man kann in Klammern auch übersetzen, haben alle Schranken durchbrochen. Also heute würde man sagen, es gibt keine Tabus mehr. Und Bluttat reiht sich an Bluttat. Das heißt, also solche Gesellschaft, die von solchen Verhaltensmustern geprägt ist, die wird eben immer kälter und egoistischer. Und sie welkt letztlich dahin. Darum vertrocknet das Land und welkt jeder, der darin wohnt. Heute würden wir vielleicht eher sagen, die Leute werden depressiver, frustrierter, müder. Einfach, wenn man von solch einer Gesellschaft geprägt ist, ist klar, dann ist irgendwann in Anführungsstrichen der Ehrliche auch der Dumme. Das steht da im Prinzip drin. Und es geht weiter. Auch letztlich die Ökologie oder die Natur leidet darunter. Darum samt den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels, selbst die Fische des Meeres werden dahin gerafft. Also hier wird sozusagen der Gesamtzusammenhang gesehen vom Schöpfergott, der moralisch-ethische Prinzipien, aber auch genauso ökologische Prinzipien aufzeigt. Ich möchte damit schließen, aber ich möchte doch wenigstens die Gelegenheit geben, einfach, ich denke, für mich hat es sich gezeigt, dass eben Gott sehr gut ist, dass seine Gebote gut sind und dass sie es mit einem guten Gott zu tun haben, der ganz viel Weisheit auch in sein Wort reingelegt hat. Und die Bibel zeigt mir eigentlich eine Hauptsache, dass jeder persönlich eine Beziehung zu diesem Gott haben kann. Und das können wir auch heute durch Jesus Christus. Und ich möchte zum Schluss, würde jetzt einfach beten, wer will, kann dazu die Augen schließen. Und wer das einfach so für sich tun möchte, den würde ich auch bitten, dass er das ruhig durch so ein kleines Handzeichen zeigt. Herr Jesus Christus, ich will dir nochmal danken für das, was wir aus deinem Wort lernen konnten, dass du ja wirklich gut bist zu uns. Vater Gott, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass du wirklich der Schöpfer bist, der Erde, des Universums, aber auch von uns als Menschen. Und dass wir das einfach aus deinem Wort so lernen können. Und ich danke dir dafür, dass wir aber auch eine ganz persönliche Beziehung zu dir haben dürfen. Und wer einfach diese Beziehung zu dir haben will, der kann das auch heute durch Jesus Christus haben. Und das ist ein ganz besonderer Segen und eine ganz besondere Gnade auch von dir. Und ich danke dir dafür, dass wir fußend auf deinem Wort und der Beziehung zu dir uns neu ausrichten können und wirklich Hoffnung auch für uns, für unser Leben und auch für die Welt haben dürfen. Denn du hast wirklich die Möglichkeiten gezeigt, wie die Welt gerettet werden kann. Aber du erwartest auch von uns, dass wir danach leben, dass wir uns danach ausrichten. Und ich glaube, du hast da die besten Gebote und besten Gedanken zu. So bitten wir dich jetzt um deinen Segen und um deine Gegenwart für den Rest des Abends. Amen.